Lass uns vor der Predigt noch mal kurz beten. Jetzt habe ich schon angefangen zu predigen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dich nach uns gesehnt hast, dass du heute Morgen als Erster hier warst und dass du hier geistlich die Heizung schon aufgedreht hast, dass wir in eine angenehme, liebevolle Atmosphäre kommen können. Ich danke dir, Jesus, dass du jedem Einzelnen hier begegnen willst auf eine unglaubliche Art und Weise. Und Jesus, wir kommen hier zusammen, um dich zu treffen und um von dir zu hören und um von dir zu erzählen und dir die Ehre zu geben. Und so bitte nimm jetzt die Zeit, nimm die Predigt, was ich vorbereitet habe, mach daraus, was du willst, übersetz das jedem Einzelnen so, wie er es braucht. Und sprich du zu unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja. Ich habe seit ein paar Tagen ein bisschen Herzrhythmusstörung. Interessanterweise, immer wenn ich dann hier reinkomme und merke, dass ich doch noch nervös bin, obwohl ich schon seit zig Jahren predige, dann, am Freitag habe ich da oben beim Vorgebet gehangen und dachte, boah, so schnell ein Herzschlag, das geht ja gar nicht. Und dann auch noch so unrhythmisch. Aber interessanterweise, in dem Moment, in dem ich auf die Bühne gehe, pocht die im Herzschlag Gottes einwandfrei und total gut. Also sollte ich irgendwie nicht aufhören zu predigen. Das geht mir dann richtig gut. Ja, das ist eine Sache. Halleluja. Der Herr macht, dass meine Pumpe wieder funktioniert. Wenn du mit Gott gehst, wenn du in seinem Wort liest, wenn du versuchst, ihn immer mehr kennenzulernen, wenn du ja, immer wieder neue Offenbarungen von ihm bekommst, dann ist das doch teilweise so verstandsprengend und grenzenüberschreitend. Und man erlebt doch so Momente, wo man sagt, boah, das kann ich nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Das ist meine erste Bibel. Ich habe direkt mit der Goldschnittbibel angefangen. Als ich meine erste Bibel gelesen habe, habe ich angefangen zu markern. Und zwar erst mit Gelb. Und dann habe ich die durchgelesen gehabt und dann habe ich nochmal angefangen und habe dann mit Orange gemarkert. Und dann habe ich mit einem Rotton gemarkert beim nächsten Mal lesen und mit einem dunklen Rotton. Und irgendwo kommt dann auch noch Grün. Und irgendwann habe ich mir dann neu gekauft, weil dann war das gehighlightet, was noch nicht angestrichen war. Und weil dann zwei Farben dann so schraffiert und so. Was ich damit sagen will, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Worte von Jesus lese, jedes Mal, wenn ich irgendwelche guten Zusammenfassungen der Wahrheit von Paulus lese und der Heilige Geist zu mir spricht, werden mir ganz andere Dinge wichtig. Und jedes Mal, wo ich in das Wort Gottes reingehe, jedes Mal, wo Gott im Gebet zu mir redet, kriegt es eine neue Tiefe. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich bin jedes Mal fasziniert, dass ich das vorher nicht erkannt habe. Und teilweise kommen da echt Dinge bei rum, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich meine, so muss ich Luther gefühlt haben. Luther ist ein Typ, der war ja schon Mönch, der war ja schon so, der hat Bibel übersetzt und kannte sich mit dem ganzen Zeug schon so aus. Und dann irgendwann in seinem Kämmerlein übersetzt er an den Römerbrief rum und es macht wahrscheinlich Kapitel 6, 7, 8, macht es so Klick und er sagt, nicht durch Werke, sondern durch Gnade bin ich errettet. Und ich glaube, der erste Gedanke, ich meine, gerade für einen Katholiken, der gerade mitten in der Zeit der Ablassbriefe und so, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele von vier Gefallen in den Himmel springt, das ist so, in so einer Zeit drin, liest er sowas, merkt, das stimmt alles gar nicht und sein ganzes Weltbild wird umgeworfen und er sagt, das geht so nicht, das kann doch nicht wahr sein, so gut ist Gott. Unglaublich. Kennt ihr sowas, dass ihr solche Momente habt, wo ihr dann sagt, boah, das ist doch unmöglich, das kann ich nicht glauben, das ist echt schwierig, das wirft wirklich alles um. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, prophetische Eindrücke, Reden Gottes im Gebet und so, das muss man üben, das muss man trainieren. Da kann man auch mal was falsch hören. Das ist okay. Was hier drin steht, gut, Übersetzungen und so, aber ich lese mehrere Übersetzungen, aber was das geschriebene Wort Gottes ist, da hat Gott extra drauf geachtet, was da drin steht. Das ist zwar von Menschen verfasst worden, also niedergeschrieben worden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auf jeden Punkt und Komma geachtet hat. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was Gott uns in seiner schriftlichen Form gegeben hat, wahr ist. Und das ist eine Herzensentscheidung, die ich irgendwann getroffen habe. Egal, ob ich es begreife, egal, ob es meinen Verstand sprengt, mein Weltbild durcheinander bringt, egal, ob es zu gut oder zu krass oder was weiß ich was ist, alles, was in seinem Wort steht, ist wahr. Könnt ihr mir dazu stimmen? Halleluja. So, und wenn man an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, Gott liebt mich, egal was da steht, dann wird das so eine Reise in so ein total unbegreifliches Dingen. In so ein unglaubliches, so eine Reise in die unglaubliche Wahrheit. Das fängt mit der Gnadensache an. Ich meine, wie lange hat das bei mir gedauert, bis ich Heilsgewissheit wirklich hatte? Bis die so tief aus meinem Verstand, aus dem ich rede mir das ein, nie tiefer gesickert ist, bis es wirklich eine Wahrheit geworden ist, wo ich drauf stehen kann und wo ich sagen kann, egal was passiert, ich bin gerettet. Das hat echte Zeit gedauert. Und das ist echt ein Schritt gewesen, wo ich dachte, das ist unglaublich, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Und in den letzten Wochen oder Monaten gehe ich wieder so eine Reise, wo ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Und bei mir wird gerade echt alles umgeworfen und mein ganzes Gottesbild wird auf den Kopf gestellt. Positiv, positiv. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass Gott ist unglaublich gut. Aber ich komme gerade wieder an zu einem dieser Punkte, die man regelmäßig abstellt. Also, das kann doch nicht wahr sein, der ist ja noch viel besser. Und da möchte ich mit euch teilhaben an einer Stelle, an der ich immer wieder hängen bleibe, weil das ist so krass. Bevor ich diese Stelle aus dem Kolosserbrief lese, was von Paulus, würde ich total gerne so zwei Bibelstellen vorlesen, die, wo Jesus persönlich zu Wort kommt. Einfach, weil man ja sonst sagen könnte, ja, das ist ja Paulus. Und Paulus ist ja nicht Jesus so, aber Jesus hat was Vergleichbares gesagt. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal diese drei Bibelstellen hintereinander vorlese, das ist schon besser als jede Predigt. Und ich bitte euch einfach, nehmt das auf. Das ist echt gutes, herrliches Wort Gottes. Ja, für die, die mitlesen wollen, fangen wir an ganz kurz. Johannes 14, Vers 23. Die meisten von uns Freaks brauchen ja keine Bibel mitzunehmen, wir haben die ja im Kopf. Ne? Aber es gibt Leute, die müssen noch blättern. Das war ein Scherz. Wieso machst du, Roland? Fühlst du dich überführt? Ja, ich lebe auch aus der Gnade. Ich habe mir das auch ausgedruckt, damit ich nicht blättern muss. Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. In ihm Wohnung nehmen, sagen andere Übersetzer. Wenn du ihn liebst und sein Wort hältst, dann wird er und der Vater kommen und in dir Wohnung nehmen. Eine andere Stelle, Johannes 17, etwas später, da betet Jesus zu Gott, kurz bevor er dann verraten wird, ab Vers 20. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, die Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Übrigens, das soll passieren, damit die Welt erkennt. Das heißt, das soll nicht erst im Himmel passieren, sondern das muss jetzt ja hier schon passieren, damit die Welt überhaupt die Möglichkeit hat zu erkennen, dass er uns liebt. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Aussage vom Gott persönlich. Das ist krass. Und Paulus fasst das im Kolosserbrief 2, Vers 9 so richtig krass zusammen. Und das ist die Stelle, wo ich in letzter Zeit immer wieder drüber nachdenke und drüber meditiere, drüber bete, sie wiederhole, sie proklamiere, sage, ja, das ist Wahrheit, auch wenn ich es nicht begreifen kann. Und ich merke, dass es mein Herz, mein Leben verändert. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm allein, also in Jesus allein, wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. In ihm habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich los von seinem vergänglichen Körper. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich finde das unglaublich. Jesus, Gott, hat mich so lieb, dass er seine Herrlichkeit verlässt und Mensch wird. Ich finde das so unglaublich, dass er mich so liebt, dass er bereit ist zu sterben, damit ich ein Leben ohne Schuld, ohne Druck, ohne Verdammnis haben darf. Damit ich wieder eine Beziehung zu meinem Schöpfer haben kann. Ich finde es unglaublich, dass Gott stirbt. Und ich finde es noch unglaublicher, dass er wieder aufersteht. Das ist unglaublich. Also erzähl das mal jedem ganz nüchtern. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, wir haben einen an der Waffel, wenn wir das glauben. Aber er wird wieder lebendig und nicht nur das, nein, er fährt auf in den Himmel. Er wird weggenommen, zack, und sitzt jetzt bei Gott zu seiner Rechten. Ich finde es unglaublich, dass dann Gott als Form des Heiligen Geistes kommt und auf uns kommt und in uns wohnen nimmt. Das ist unglaublich. Diese Stelle, ich meine, ich habe früher mal gedacht, okay, der Heilige Geist oder der Finger Gottes, der ist dann irgendwie mit meinem Geist verbunden und so, das stimmt auch. Aber diese Stelle sagt mir, denn in ihm wohnt allein die ganze Fülle und durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, von der ganzen Fülle Gottes. Die gesamte Herrlichkeit Gottes. Der Schöpfergott, der von Anfang an war, der größer ist als das Universum, der alles geschaffen hat, der in der Lage ist, alles jederzeit zu verändern, der zeitlos ist, von Anbeginn zu Ende der Zeit, der immer da sein wird und immer war, dieser riesige Gott komprimiert, ist in mir drin. Und in dir. Also ich meine, hier kann man sich das noch vorstellen, aber... Ich plauze, aber nein, das war Scherz, aber überleg dir das. Gott lebt in dir. Nicht nur ein Teil, ein Fitzel, ein Stecker. Ich habe immer gedacht, dass der Heilige Geist wäre so wie Stecker, Buchse, so Stecker in Steckdosen, dann kommt der Strom irgendwie so. Nein, Gott ist komplett in dir drin. Natürlich auch in jedem anderen, aber das kann er irgendwie. Wenn das Wort Gottes wahr ist, wenn Gott nicht lügt, dann ist das so. Egal wie unglaublich das ist, egal, ob das irgendwie jeden Verstand sprengt. Ich meine, Logik, das logische Denken, das kommt von den Griechen, das haben sich Menschen einfallen lassen. Mein Physikprofessor hat immer gesagt, diese physikalischen Gesetze sind nicht vom Himmel gefallen oder Gott gegeben. Es sind einfach Modelle, die sich ein Mensch überlegt hat, die irgendwie die Realität mehr oder weniger gut beschreiben. So ist unser ganzes Denken. Es beschreibt so ein bisschen die Realität. Und wenn es unsere Logik sprengt, dann ist das logisch, weil Gott einfach größer ist als die Logik. Logik ist etwas Menschgemachtes und nicht etwas Göttliches. wenn diese Stelle stimmt, dann geht das noch weiter. Und das finde ich so total krass und mystisch. Und was weiß ich wie. Ich habe früher mal gedacht, Taufe wäre so ein Zeugnis für die Nichtchristen. Hier lässt sich jemand taufen und zeigt damit, ich gehe mit Gott. Ich glaube aber langsam, auch wenn ich es nicht verstehe, dass, so sagt es die Bibelstelle, wenn ich mich taufen lasse und ins Wasser gedrückt werde, sozusagen untergehe, dann werde ich in den Tod Christi hineingetauft. So wie er gestorben und begraben ist, stirbt der alte Mensch. Und wenn ich wieder raufgezogen werde, taucht dann nicht mehr der alte Ferri auf, sondern eine vollkommen neue Schöpfung. Epheser 2, Vers 6. Altes ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Etwas vollkommen Neuartiges. Nicht irgendwie so ein neuer Anzug oder sowas, sondern das griechische Wort da ist wirklich so wie eine komplett neue Schöpfung. Auch wenn ich dann aus dem Wasser steige und irgendwie die Hände sehen noch genauso aus, irgendwie der Rest auch, irgendwie scheint es möglich zu sein, dass trotzdem in dem Moment der alte Mensch tot ist. Tot, begraben, weg. Er bleibt im Wasser. Und wir sind eine vollkommen neue Kreatur. Wir sind mit ihm begraben und wir werden mit ihm durch den Glauben wieder auferweckt. Der neue Mensch. Das finde ich krass. Das ist unglaublich. Und dann frage ich mich, wie kann denn das sein? Ich meine, ich mache doch noch seit Jahren die gleichen Sünden immer wieder. Der alte Mensch, da gibt es doch so vieles, was man so mitzieht. Diese Frage hat sich bestimmt auch schon mal jeder gestellt. Wie kann das denn sein, dass ich ein neuer Mensch bin, dass Sünde für mich eigentlich nicht mehr existent ist, aber ich tue es halt trotzdem. Wie kann denn das sein? Ich kann ja nicht immer alles genau erklären, wie das ist. Aber das ist genauso mit dem Errettetsein. Das ist genauso schwer zu verstehen wie mit dem Errettetsein. Eigentlich, wir glauben, dass wir errettet sind und dass wir Heilsgewissheit haben, aber eigentlich werden wir es erst am jüngsten Tag erfahren, oder? Also wenn denn dann der jüngste Tag kommt und wir doch nicht errettet sein sollten, hoppala, aber vorher werden wir es immer nur glauben und nicht wissen. Und trotzdem festigt sich das in einem und verändert das gesamte Leben. Und genauso solch eine Wahrheit, die so viele Fragen aufwirft, kann, wenn wir daran beginnen, daran zu glauben, wenn wir im Glauben und im Vertrauen darauf legen und beginnen, darauf zu gehen, kann die unser Leben genauso verändern, auch wenn wir nicht jede Frage beantworten können. Also ich habe wissenschaftliche Dinge studiert und musste feststellen, es gibt nicht die Frage, die es beantwortet, sondern es gibt immer nur die Frage, die beantwortet wird und dabei noch mehr Fragen aufgehen. Einstein hat mal gesagt, wir sind nicht sicher darüber, was wir wissen, sondern was wir noch nicht wissen. Wenn wir alles wissen würden, dann wären wir total ängstlich. Aber gut, aber das ist schon echt krass. Der alte Mensch, dein alter Mensch, egal ob es sich so anfühlt, egal ob du es in der Praxis immer siehst, ist tot. Tot, fertig. Heilen, Körper kann man heilen, aber der Geist wird neu geboren und diese neue Schöpfung, du sitzt hier als eine vollkommen neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist halt so. Glaub es. Ich habe am Freitag zum Beispiel gebracht, wie kann das sein? Diese natürliche Sicht, die wir haben, ist wie sichtbares Licht. Sichtbares Licht in dem elektromagnetischen Spektrum ist nur ein ganz kleiner Abschnitt. Das hat so wellenlängenmäßig was zu tun, also da macht dann das Elektromagnetische so und dann wird das immer hektischer. Und dann gibt es halt das sichtbare Licht, Regenbogen schon mal gesehen, ne? Das sind verschiedene Wellenlängen, das fängt irgendwie bei Rot an und hört irgendwo bei Violett auf. Und man denkt, das ist alles, was wir an Farbe oder Licht sehen können. Aber darunter und links und rechts davon gibt es noch etwas Unsichtbares. Infrarot, unter rotes Licht, Ultraviolett, Das ist eine Farbe, die können wir nicht mehr wahrnehmen, aber die ist trotzdem da, diese elektromagnetische Strahlung. Wenn man dann weitergeht und es immer hektischer wird mit den Wellenlängen, dann wird dann irgendwann, kommt dann sogar radioaktive Strahlung. Die nimmst du nicht mehr wahr mit keinem deiner Rezeptoren, Sinne, was weiß ich was, und trotzdem kannst du dich kaputt machen. Und es ist genauso elektromagnetische Strahlung. Wir fühlen uns so wohl in unserer natürlichen Sicht, in unserer natürlichen Sicht, und das ist aber nur ein ganz kleiner Ausschnitt, und die übernatürliche Welt sozusagen, wie man das immer so in der Bibel nennt, die Welt und das Übernatürliche, das ist sozusagen das ganze Spektrum. Und das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen schmecken, riechen, hören, fühlen können, das ist nur ein Teilausschnitt davon. Und wenn etwas wahr ist, Gott sieht all dieses ganze Spektrum, auch das Unsichtbare. Und wenn da drin etwas wahr ist, dann muss das nicht bedeuten, dass, wenn wir es in diesem kleinen Ausschnitt nicht begreifen können, dass es dann nicht wahr ist. Gammastrahlen sind genauso tödlich, und das ist wahr. Glaubst du nicht, dann mach mal so ein Kraftwerk auf. Spiel mit Uran. Dann wirst du merken, dass das eine Auswirkung auf dich hat. Obwohl du es nicht sehen kannst. Und so ist es auch mit der übernatürlichen Welt. Also muss ich dem glauben, der beides wahrnehmen kann, der dieses komplette Spektrum sehen kann, Gott. So ist es mit übernatürlichen Wahrheiten. Und deshalb ist auch Glaube das, was uns das aktiv werden lässt. Glaube heißt, ich vertraue. Ich gebe mein Vertrauen auf Gott. Ich vertraue seinen Sinnen, wenn ich meinen Sinnen nicht trauen kann in dem Zusammenhang. Und dann wird durch Glauben solch eine Wahrheit wie die Errettung wahr. Und sie verändert mein Leben. Sie hat Einfluss nicht nur auf die übernatürliche Welt, sondern auch auf die natürliche Sicht und auf die natürliche Welt. Okay? Also vertrau dem. Weil wenn wir da reinkommen, also in diese Erkenntnis reinkommen, über die ich heute rede, dass die ganze Fülle Gottes in uns drin lebt, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass Gott uns erfüllt, komplett. Wenn wir da reinkommen, dann wird das Auswirkungen haben auf unser Leben. Dann wird das heftige Auswirkungen haben. Also angenommen, wir kriegen das aktiviert, und ich rede da gleich noch drüber, wie wir da reinkommen, das ist nämlich gar nicht so schwierig. Man muss das krasse Auswirkungen haben. Es muss uns verändern. Ein Bereich, glaube ich, den man dann als erstes als Auswirkung wahrnehmen wird, und ich zähle jetzt nicht die, also das wird noch viel mehr Auswirkungen haben, aber jetzt mal einfach mal ein paar Bereiche. Ein Bereich ist das Gott erleben, spüren, das Gott genießen können. Das Gott fühlen. Früher habe ich gedacht, okay, Gott ist irgendwo da oben. Manchmal, wenn ich bete, habe ich das Gefühl, dass der Himmel offen ist. So wie in der Bibelstelle, Stephanus sitzt da, wird gesteinigt, und er sieht den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes sitzen irgendwie. Und dann so habe ich manchmal beim Beten das Gefühl, ich bete und die Decke ist irgendwie offen und ich bin direkter Zugang zu Gott. Und dann gibt es wieder so Tage, wo man betet und hat das Gefühl, so das Gebet prallt an der Decke ab und die ist ganz niedrig und irgendwie man fühlt sich nicht verbunden mit Gott. Kennt ihr das? Das ist auch der Grund, warum ich beim Lobpreis total gerne die Arme hebe und nach oben gucke. Vielleicht auch so ein paar charismatische, ich finde es immer noch besser, als so zu sitzen irgendwie. Wenn ich nach unten schaue, dann sehe ich immer den Feind unter meinen Füßen. Aber wenn ich nach oben schaue, irgendwie, das ist halt auch so ein prophetisches Zeichen. Aber im Endeffekt, Gott ist schon in mir drin. Und ich habe total oft immer wieder versucht, ihm nahe zu kommen und irgendwelche Lobpreistechniken anzuwenden und irgendwie noch krampfhafter in Sprachen zu beten und irgendwie das Lied zu singen und das vorher zu machen, und dann rutsche ich mal auf den Knien rum, weil das hat letztes Mal so gut geholfen irgendwie, und dann klappt das nicht. Und dann gibt es so Momente, wo dann die Erkenntnis in mich reinkommt, ganz übernatürlich, und ich begreife, Gott ist schon da. Er ist schon da. Ich brauche mich nicht ausstrecken. Und in dem Moment kann ich einfach durch die Gnade, dass er da ist, mich entspannen. Und kann anfangen, Lobpreis zu genießen. Und seine Gegenwart zu genießen. Und ob ich ihn jetzt gerade fühle oder nicht, ich weiß, er ist da. Und als ich angefangen habe, das zu leben, das Bewusstsein, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit in mir drin ist, habe ich auch fing es an, immer wieder leichter zu werden für mich, Gott jederzeit zu spüren und wahrzunehmen. Und in den letzten Wochen habe ich eine Konferenz besucht und wir waren irgendwie nur zwei und wir waren bei verschiedenen Veranstaltungen, wo es immer wieder um dieses Thema ging. Also ich meine, ich bin nach Wales gefahren und dann nach Waleskirchen und nach Dagenhausen sogar nur. Und egal wo ich hinkomme, die reden immer über das gleiche Thema. Da will mir Gott wohl was sagen. Oder? Und dann höre ich eine Predigt aus Amiland und irgendwie aus Deutschland und immer, es geht immer um dieses Thema. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Der Herr will mir irgendwas sagen und es sickert in mich ein. Und ich brauche jetzt momentan nur zu beten, dann bin ich total breit im Geist und weiß gar nicht mehr gerade zu stehen, einfach weil ich echt Gott spüren kann. Und diese Offenbarung wird es dir leichter machen, Gott wahrzunehmen und nicht nur ihn als einen theoretisch daseinendes, allmächtiges Wesen wahrzunehmen, sondern fest in dir verwoben. Ein Beispiel dazu. Mein Meniskus war mal kaputt. Ich bin vom LKW gesprungen und hatte dabei sehr viel Gewicht auf den Rippen und hat das irgendwie so kurz gemacht und seitdem hatte ich ganz große Probleme mit meinem linken Meniskus. Man hat ein MRT gemacht, festgestellt, mitten durchgerissen. Der Arzt hat gesagt, wenn Sie mit den Schmerzen klarkommen, dann warten Sie noch mit der OP. Und da wurde immer wieder für gebetet und das war dann gut und dann war es wieder weg und dann war es wieder gut. Dann war es gut und dann war es wieder da und so hin und her. Jetzt war ein Jahr lang gut, dann habe ich bei den Schmelzers irgendwie beim Umzug geholfen und plötzlich, bam, das Knie wieder voll, da habe ich so eine Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und davor gebetet und die haben dafür gebetet und es ist echt nicht besser geworden und es ist sofort angeschwollen und war einfach kacke und ich habe da echt Probleme mit gehabt. Und dann sitze ich, beziehungsweise stehe ich unter der Dusche abends und dusche mich nach dem Bauarbeiten da und dann plötzlich, ohne dass ich groß darüber nachgedacht habe, kommt in mir der Gedanke, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit und seiner Größe in mir drin ist, wie kann dann das Knie kaputt sein? Wie kann da Schmerz und Krankheit in mir Platz haben, wenn der allmächtige Gott da ist? Also total schräger Gedanke und in dem Moment waren die Schmerzen weg. Ich habe da nicht für gebetet, gar nichts. Es war in dem Moment, als diese Erkenntnis da war, bam, ich habe ihn gespürt und es war weg. Und seitdem kann ich auch wieder auf den Knien arbeiten, alles wunderbar, hüpfen, tanzen, springen, stanzen. Es ist echt, alles wieder gut. Total schräg. Da sind wir nämlich dann schon beim zweiten Punkt. Wenn du erkennst, dass Gott mit allem, was ihn ausmacht, mit all seiner Kraft und Herrlichkeit in dir wohnt, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben und Kraft, auf dein Gebetsleben, auf deine Autorität, auf dein Selbstbewusstsein. Du wirst ein Leben in Kraft immer mehr erleben. Weil du, wenn ich fliege, wenn kommt jemand zu mir hin und der ist echt krank und ich soll ihm die Hände auflegen, dann habe ich echt, ich kann darum bitten und becken und sagen, oh Gott, und bitte, bitte, so, aber irgendwie, ich fühle mir noch, ich bin der Mensch, aber wenn ich weiß, dass hier der Gott drin ist und ich meinen Arm ausstrecke und dass Gott dann direkt da raus, ich meine, ich halte ihn ja nur zurück, der will aus mir raus, dann ist es eine ganz andere Art und Weise, für Menschen zu beten. Dieses, sei Botschafter, also Stellvertreter Gottes, an Christi Stadt. Da denkt man so, ja, in die Ferne gesandt von Gott. Aber wenn ich weiß, dass Gott mit seiner Herrlichkeit in mir wohnt, dann habe ich eine ganz andere Autorität, ihn zu vertreten, ihn zu repräsentieren, in seinem Namen Dinge auszusprechen, das Reich Gottes zu verkündigen, das Reich Gottes, dass es angebrochen ist, das zu proklamieren und zu sagen, hier, wo ich stehe, ist Reich Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes ist an der gleichen Stelle. Wisst ihr, was ich meine? Euer Gebetsleben wird sich total verändern, wenn das reinsackt. Wenn du dir bewusst bist, wie nah du Gott wirklich bist, dass du kein Außenposten bist, sondern dass du jederzeit mittendrin bist in der herrlichen Soße Gottes. Dass sich da nichts von fern halten kann. Und die dritte Sache, da fällt mir gerade noch ganz kurz ein, da hat mal der Konrad Gille gesagt, du lebtest so lange, bis du das begriffen hast, für Gott, Aber wenn du das begreifst, dann beginnst du Gott zu leben. Weil du eins bist mit ihm, hat Jesus so gebetet, dass wir mit ihm eins sind und der Vater mit ihm und wir alle eins. Also beginne ich Gott zu leben. Ganz andere Qualität. Genau das gleiche Auswirkung bei Sünde und heiligem Leben. Oh, Sünde. Oh, heiliges Leben. Ich bin ein total undisziplinierter Typ. Und ich habe auch schon viel Mist in meinem Leben gebaut. Und ich habe Dinge, die nicht Gott gewollt sind, wo ich Jahre für gebraucht habe, die aus meinem Leben rauszuschmeißen, wo ich immer noch teilweise dran kämpfe und wo ich dann denke, oh, wie kriege ich das raus? Und dann versucht man irgendwie sich selbst wer seinen Körper im Zaum hat und seine Zunge im Zaum hat, der ist dann irgendwie, weiß ich nicht, so, oh, und ich kacke immer wieder ab. Kennt ihr das? Aber als ich angefangen habe zu begreifen, dass Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit in mir wohnt, boah, wie kann ich denn dann nur sündigen? Das ist ja, Sünde ist immer etwas Schmutziges, wenn du in der Herrlichkeit Gottes stehst. Das ist zum Beispiel der Grund, warum